Herzlich willkommen bei Business Talk am Kudamm. Max Tinius gehört zu den führenden europäischen Futurologen. Mit ihm sprechen wir über die Herausforderungen und Chancen einer digitalen Gesellschaft. Hallo Max Tinius.
Liebe Steffi, wunderschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf all das, was wir gleich erfahren. Du bist Futurologe und beschäftigst dich mit der Zukunft. Das große Thema in der Zukunft, für die Zukunft, Digitalisierung. Wie weit sind wir eigentlich gerade auf dem Weg in eine digitale Wirtschaft, digitale Gesellschaft?
Also wir haben 14% von 48% Veränderung unseres Alltags geschafft. Das lässt sich relativ leicht dokumentieren. Das kriegst du hin, wenn du alle Studien, die es derzeit gibt, so übereinander legst. Dann siehst du, wir haben so 14% geschafft und 84% unseres Alltags werden sich verändern. Das liegt daran, dass wir kriegen ja nicht nur die Dampfmaschine, also das Internet, das Digitale, sondern auch in der Industrialisierung haben wir den Fehler gemacht. Wir haben zu Anfang so gearbeitet im Industriellen wie vorher auf dem Hof. Und das heißt, wir haben 16 Stunden, 6 Tage die Woche gearbeitet. Das heißt, wir mussten erst Gewerkschaften erfinden, die mussten Sozialgesetze verlangen, die mussten gemacht werden. Wir brauchten Bankgeld, damit das Ganze dann hinterher verfügbar war. Wir brauchten Begriffe wie Freizeit sind erfunden worden zum Beispiel, Rente ist erfunden worden. All das sind Begriffe, die haben wir vollkommen neu zu unserem Alltag dazu bekommen. So. Und jetzt sind wir in der Digitalisierung angekommen und da machen wir genau das Gleiche. Das heißt, auch das wird sich bei uns wieder ändern. Wir kriegen neues Geld, wir kriegen neue Arbeitsbedingungen und so weiter. Ich weiß nicht, machst du E-Mails nach Dienstschluss? Ja, siehst du? Großer Fehler. Ich lebe ja in Berlin und in Kopenhagen. Und bei uns in Dänemark haben wir einen Test dazu gemacht und das zeigt sich ganz klar, wenn 40% der Dänen E-Mails nach Dienstschluss machen, kriegen wir in 10 Jahren bis zu 10% weniger Bruttoinlandsprodukt hin. Und zwar nicht nur, weil die 2-3 Minuten eine E-Mail bearbeiten am Abend, manchmal dauert es auch ein bisschen länger, sondern weil du nicht runterfährst, du wartest, du bist die ganze Zeit angespannt, dass da noch was kommen könnte. Und das, was da noch kommen könnte, das setzt dein Körper so in Spannung, dass du nicht runterfährst und dadurch 8-mal schneller einen Burnout bekommen kannst. Und das sind Szenarien, die müssen wir noch erkennen. Aber insofern, wir haben angefangen mit dem Digitalen und das Schöne ist, wir leben offiziell ja seit 2010 in der Digitalisierung, also Schluss mit Industrialisierung ist vorbei, aber wir sind noch ganz am Anfang und wir müssen also noch nicht alles wissen, aber wir sollten uns Gedanken machen. Und Deutschland ist in einem Bereich auch ganz weit vorne, nämlich in dem Bereich Ethik und Digitalisierung zusammenzubringen. Also wir haben, also technologisch sind ein paar andere Länder echt ziemlich weit, bringt nur nicht viel, weil, ehrlich gesagt, Technologie kannst du überall kopieren, das kannst du dir runterladen, ne? Kannst du auch mieten. Aber ein Struktursystem zu entwickeln, wo wir hinterher merken, dass die Lösungen, die wir digital haben, tatsächlich auch umsetzbar sind in der Gesellschaft. Das ist das Einzigartige. Das hat Deutschland in der Industrialisierung übrigens schon mal sehr gut hinbekommen und wir sind jetzt wieder auf einem sehr guten Weg. Und wenn wir uns nicht ganz doof anstellen, haben wir eine ganz gute Chance, ziemlich weit vorne zu landen mit Lösungen, die in der Gesellschaft auch akzeptiert werden.
Da bin ich mal gespannt, was die Zukunft bringt. Gehen wir mal zurück oder nehmen wir mal die Startups. Viele gehen mit dem Versprechen in vielen Branchen wirklich rein, den Markt aufzumischen, neue Regeln zu definieren. Wie häufig gibt es in der Realität wirklich diese Disruption?
Disruption ist ja so ein schönes Modewort. Da kannst du auch, weiß nicht, benutzt du irgendwelche Kosmetika, so ganz tolle Wundercremes, die irgendwie die Haut straffen oder so, die haben auch immer so Begriffe. Ja, genau, so, das ist irgendwie so, weißt du, so auftragen und die Haut erneuert sich von innen. Ich meine, da passiert ja nun gar nichts. Macht das fettig und dann ist gut und blätet ein bisschen auf und dann wird es glatter. So ist das auch mit der Disruption. Also das, was wir heute Disruption nennen, wird uns in ein paar Jahren so vorkommen wie, okay, wir haben endlich mal nachgedacht. Es ist halt einfach so, wir haben im Industriellen ganz bestimmte Strukturen uns angeeignet. Und diese Strukturen, die sind alle relativ zentralistisch. Jetzt kommt halt das Digitale und das hat dieses Zentralistische, auch Große nicht mehr. Also industriell heißt ja, je größer, desto effizienter, je zentraler, desto besser kontrollierbar und so weiter. Das ist jetzt eben nicht mehr. Jetzt ist es halt, man nennt das polyzentral. Nicht dezentral, sondern polyzentral. Polyzentral heißt, jede Einheit ist für sich genommen völlig autark, autonom tätig und hat aber das gleiche übergeordnete Ziel. Also zum Beispiel höhere Wertstellung für das Unternehmen im Sinne von Monetarisierung, aber auch gesellschaftlicher Relevanz, Umweltrelevanz zu schaffen. Und dem verfolgt es und guckt, was ist in meiner Einheit dafür am besten und was ist gemeinsam mit der nächsten Einheit am besten und, dritter Punkt, mit welcher Einheit muss ich mich vernetzen, damit es für alle noch besser wird, die ich kenne. Und wenn du das hast, dann hast du Industrialisierung hinter dir gelassen und Digitalisierung. Das bedeutet aber auch, dass wir neue Strukturen brauchen, dass wir andere Prozesse brauchen, andere Gesetze brauchen. Und das ist das, was jetzt gerade halt passiert. Und das ist nicht wirklich Disruption. Da gibt es ja immer von disruptiven Techniken ist die Rede und so weiter. Da gibt es mal so ein, zwei Highlights. Aber ja, ganz ehrlich, die Technik, die wir brauchen, haben wir. Was wir nicht haben, ist die strukturelle Einbindung in unseren Arbeits- und Lebensalltag und unsere Bildung und alle 15 Lebensbereiche, die Finanzwesen, Politik und so weiter, alles, was da gibt, das haben wir noch nicht. Und das brauchen wir. Und das wird, ja, Disruption kann man dazu auch schwer sagen. Es ist eine Entwicklung, bei der wir anders denken müssen. Und wenn das Disruption ist, ja, aber ehrlich gesagt, das ist ein ziemliches Modewort geworden und viele Berater verdienen damit auch echt gutes Geld und das ist auch total liebenswert, aber nicht alles, wo Disruption draufsteht, ist auch heutzutage Disruption drin.
So viel Geld verdienen wir das für die Haut.
Wir hätten das Wort schützen lassen sollen. Ich glaube, das wäre der sinnvollste
Weg. Das haben Sie als Futurologe nicht gewusst. Sie nicht gesehen, dieses Wort.
Du, Futurologen sind keine Zukunftsquatscher, also keine Zukunftsforscher, meine ich. Zukunftsforscher sind ja Menschen, die sich mit Zahlen, Daten, Fakten beschäftigen und das Ganze dann in die Zukunft interpolieren, also versuchen vorherzuberechnen. Und als Futurologe machst du das gar nicht. Wir leben eigentlich vollkommen in der Gegenwart, weil wir schauen eigentlich nur, was passiert schon, wo verbindet sich technologischer Fortschritt mit menschlichem Alltag, mit sozialer Akzeptanz und was können wir daraus für neue Prinzipien gültig machen, die vielleicht auch in anderen Branchen mit neuen Vernetzungen stattfinden. Wir reden also gar nicht so viel über die Zukunft, sondern mehr über das, was jetzt schon möglich ist. Das ist für viele allerdings schon so erschreckend, dass wir das meistens in der Zukunft sehen, für die meisten Menschen.
Bin ich mal ganz gespannt. Alle Welt redet von künstlicher Intelligenz. Erste Frage, wie klug sind Maschinen wirklich? Und schauen wir doch mal in die Zukunft, wie wird sich unser Leben, unsere Arbeit in Zukunft verändern?
Das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun, glaube ich, weil künstliche Intelligenz und Arbeit muss nicht unbedingt zusammenkommen. Kann, aber muss nicht. Künstliche Intelligenz gibt es noch nicht. Also null. Also das ist künstliche Intelligenz würde es geben, wenn, stell dir vor, ein Kind sieht zum ersten Mal in seinem Leben einen Hund, weiß ich nicht, 2,5, 3 Jahre. Mhm. Beim nächsten Mal sieht es wieder einen Hund, ganz andere Rasse, andere Farbe. Und was macht das Kind? Sagt Hund. So, künstliche Intelligenz muss erstmal Millionen Bilder von dieser einen Hunderasse zu erkennen haben. Dann heißt es aber noch nicht, wenn es einen Pudel erkennt, dass es einen Schäferhund erkennt. Null. Also das heißt, das ist keine Intelligenz. Das ist alles nur maschinelles Lernen. Und auch künstliche Intelligenz ist übrigens ein Marketingbegriff aus 1953 von der Stanford University. Da suchten halt ein paar Mathematiker Geld für ein Sommercamp und haben gesagt, wir entwickeln künstliche Intelligenz. Seitdem hat sich das so durchgesetzt.
Hätten wir auch schützen können.
Ja, das wäre schon gewesen. Nichtsdestotrotz geht man ja heute, es gibt ja auch so diesen Turing-Test, wo man dann sagt, wenn du das Gefühl hast, mit einer Maschine zu sprechen wie einem Menschen, ja, aber unterhalte dich mit der mal über das Weltgeschehen und nicht nur darum, dass du einen Friseurtermin haben willst. Also das sind alles so Sachen, da muss ich ehrlich gesagt sagen, da sind wir von künstlicher Intelligenz noch weit entfernt. Wie wird das unseren Arbeitsalltag verändern? Wir werden es besser haben. Wir werden mehr Geld verdienen. Wir werden auch viel, viel mehr Menschen in der Arbeit brauchen. Und es wird uns gut gehen. Das ist die Kurzfassung. Ein Beispiel. KI-unterstützte, weil du nach KI gefragt hast, also von künstlicher Intelligenz unterstützte Assistentinnen im Gesundheitswesen. Heißen heute Pfleger, verdienen so 1200 bis 1800 Euro. Nach den Koalitionsgesprächen jetzt wahrscheinlich 5 mehr, keine Ahnung. Die kriegen jetzt zukünftig so eine Art Smartphone, damit machen die zum Beispiel Fotos von den Gesichtern ihrer Patienten, immer wieder. Oder noch besser, die Patienten haben Fotos oder entsperren damit ihr Handy und machen jedes Mal ein Bild, was in einer Datei gesammelt wird. Dann wird die Stimmfrequenz aufgenommen, wenn die sprechen. So, und daraus kann man sehr, sehr viele Krankheitsbilder, die jemand in den nächsten 2 Wochen bis 30 Jahren bekommt, schon erkennen. Die können auch die Haut scannen, Hautkrankheiten und so weiter. Das heißt, die machen, und das ist für die Daseinsvorsorge, gerade im ländlichen Bereich, auch für Hausbesuche, wenn du ältere Menschen hast in Städten, sehr wichtig, weil da muss dann nicht mehr der Arzt kommen, sondern es kann eben ein KI-Unterstützer, Assistentin des Gesundheitswesens dort auftauchen und so eine Art Vordiagnose erstellen. Die kannst du mit dem Arzt besprechen und der kann dann halt dann tatsächlich, das dürfen die noch nicht, die Medikation oder die Therapie einleiten. Und das sind Sachen, die heute gehen. Und die Leute verdienen dann halt einfach 3.000, 3.400 Euro, also das Doppelte. Erste Qualifikationen dafür laufen schon. Und das kann uns in vielen Berufen passieren. Also wir werden in vielen nicht mehr das alles machen, was wir heute machen, aber wir werden eine Aufwertung von dem erleben können.
Es ist auch ganz spannend. Es gibt ja zwei Pole. Wir haben die Fans von selbstlernenden Algorithmen, die sagen, das ist die Zukunftsutopie, das wird quasi die Lösung aller Probleme. Oder die Skeptiker, die sagen, dass das einfach nicht nachvollziehbar sein wird und dass ja, menschlicher Verstand und Maschine nicht das Gleiche ist. Welches Szenario sehen Sie?
Tja.
Welche Entwicklung?
Diese selbstlernenden Algorithmen sind halt auch so ein Ding. Also erstmal ein Algorithmus kann nicht wirklich selber lernen, er kann sich optimieren. In dem Rahmen, den wir ihm programmmäßig zugestanden haben. Das muss immer klar sein. Das heißt also, wenn wir ihm diese Programmbreite zugestehen, dann kann der hier nicht entwickeln. Ja, das geht nicht. Der kann dann tatsächlich nur bis hier. Aber da kann er sich relativ frei bewegen. Wir können das auch nachvollziehen, was er gemacht hat. Es wird ja auch immer so künstliche Intelligenz-Algorithmen als so eine Blackbox beschrieben. Dass wir nicht wissen, was die macht und wie die sich dann da weiterentwickelt, das stimmt nicht. Es ist sehr viel Daten, was da passiert und sehr viele Eventualitäten. Es ist Aufwand, das auszulesen, aber man kann das machen. Und was viel, viel komplizierter ist bei Algorithmen, ist, die werden heute von Technikern gemacht. Und ein technischer Algorithmus, der hat mit Menschlichkeit oft nicht viel zu tun. Ein Beispiel, ich war bei einer großen deutschen Bank hier, wollte einen Kredit haben, weil ich eine Wohnung kaufen wollte und dann fragen die mich, wo wohnen Sie? Ich sage, ja, in Kopenhagen und in Berlin. Dann sagt er, ja, wo denn in Berlin? Dann sage ich, ja, in Berlin, Neukölln. Und dann sagt er, gebe ich mal meinen Algorithmus ein, stellt mir dann so die Frage, wohnen Sie in Berlin, Neukölln? Ich denke, ist der doof, habe ich mir noch gerade gesagt. Ja, sage ich dann ganz lieb, sagt er, ja, mein Algorithmus sagt, in Berlin, Neukölln gibt es keinen Kredit. Ich sage, Moment, das, was ihr jetzt macht, wisst ihr schon, das ist also jetzt Diskriminierung, das ist auch gegen das Grundgesetz. Und sagte, ja, aber mein Algorithmus sagt trotzdem, Berlin-Neukölln gibt es keinen Kredit. Das heißt, was wir hier lernen ist, wir kommen im Moment mit einer Frühphase des Digitalen auf den Kontakt, gerade auch was Algorithmen angeht. Und die sind halt oft Murks. Da haben halt Techniker dran gesessen, die machen das auch gut, nichts gegen die Techniker. Aber Menschen, die sich über die gesellschaftliche Einbindung, die ethischen Fragen, die dahinter stehen, Gedanken gemacht haben, die gibt nicht. Deshalb brauchen wir halt einen neuen Beruf. Der ist dann zum Beispiel Auditor für Algorithmen, also so eine Art Algorithmen-TÜV. Das heißt, Algorithmen müssen teilweise sekündlich, teilweise täglich oder jährlich zum TÜV und müssen dann immer wieder zeigen, dass das, was sie tun, auch wirklich im Sinne unserer Gesellschaft ist. Denn so ein Algorithmus hat ja Einfluss auf Millionen von Entscheidungen mitunter täglich. Und wenn das nicht im Sinne unserer Grundwerte ist, die wir für unsere Gesellschaft verankert haben, dann werden wir anfangen, das alles in Frage zu stellen, was hier digital und technologisch auf uns zukommt. Das sollte nicht passieren, weil da stecken viel zu viele positive Möglichkeiten dahinter. Das heißt, ich sehe Algorithmen als etwas sehr Positives, wenn wir sie im Sinne des digital Möglichen auch wirklich zu Ende denken.
Das ist spannend. Wir haben ja große Silicon Valley-Konzerne, die es geschafft haben, diese personenbezogenen Daten zu monetarisieren. Was sind meine Daten eigentlich wert und schaffen wir es vielleicht, dass wir alle davon letzten Endes profitieren?
Ja, das ist die große Sache. Wir sind im Moment eine unglaubliche Masse an gutmütigen Menschen. Das ist ein bisschen so vergleichbar wie die Indianer, die seinerzeit ihr Land gegen Glasperlen verkauft haben. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Also wir, unsere Daten haben tatsächlich einen Wert. Nicht immer dauerhaft für jeden Menschen, aber Unternehmen können damit bis zu zwischen 500 bis 3.000 Euro pro Monat verdienen mit deinen Daten. Das ist so Usus. Das heißt, wir können das nicht, weil wir haben die Kontakte nicht, aber die wissen, wo sie die hinverkaufen können. Deshalb auch wieder ein neuer Beruf, der persönliche Datenberater. Sitzt vielleicht bei der Sparkasse oder Volks- und Raiffeisenbank deines Vertrauens und du gehst dann dahin und sagst, hallo, schönen guten Tag, ich bin die Steffi, ich würde gerne meine Daten anlegen. Und ich weiß es jetzt nicht, ich mache jetzt einfach mal ein Szenario, was wir auch berechnet haben. Ich bin alleinerziehend, habe zwei Kinder und möchte meine Daten gerne bei nachhaltigen Unternehmen, nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen anlegen. Teilanonymisiert, ich habe gehört, da gibt es ein bisschen mehr. So, dann wird dein Berater bei der Sparkasse sagen, ja, das können wir machen. Ich habe hier 275.000 Unternehmen, die haben Interesse an ihren spezifischen Daten. Da kann ich Ihnen zwischen 800 und 1200 Euro in den nächsten 6 Monaten anbieten. So, und das sind Sachen, die gehen dann. Das heißt, wir brauchen auch über bedingungsloses Grundeinkommen in der Form nicht mehr zu reden, sondern auch über bedingungslose Grundsicherung. Und wir haben diesen ganzen Datenwert im Moment, weil wir industriell noch denken. Unternehmen wie Google, Facebook, das hat ja nichts mit Digitalunternehmen zu tun. Das sind Unternehmen industrieller Natur, die lediglich digitale Technologie nutzen. Das heißt, wir gestehen ihnen Sachen zu, die wir in digitalen Strukturen nicht zugestehen würden. Denn in digitalen Strukturen würden wir jedem seinen eigenen Algorithmus gönnen. Das heißt, wenn ich nach diesem Interview nachher zu Hause bin und dann irgendwie wieder auf irgendwelche großen Seiten gehe, Einkaufs-Shopping-Seiten, dann sagen die mir natürlich, ey Max, kauf das auch noch. Weil der Algorithmus sagt, was ich alles gerne habe, zeigen mir das dann. Mein persönlicher Algorithmus, den ich auf meiner Bank hätte, würde mir dann sagen, Max, weißt du, hast gerade wieder viel gesabbelt, Restspannungsabbau und so, schlaf nochmal drüber. Ja? Also, weißt du, das wäre dann meine ehrliche Sache und dann würden uns Algorithmen auch wirklich weiterhelfen. Und wir brauchen dazu natürlich nicht Gesetze wie eine DSGVO, die im Prinzip sagt, du darfst den Algorithmus nicht selber, aber große Konzerne dürfen ihn für dich aufheben. Die dürfen aber nichts Böses damit machen, das steht da verkürzt gesagt drin. Wir brauchen einen Datenurhebergesetz. Das heißt, wenn Sie meine Daten nutzen, möchte ich dann bitte auch die Hälfte von dem Geld, was Sie damit verdienen, abbekommen. Oder aber noch besser, ich lege meine Daten da an, wo ich es für richtig halte. Basis der Daten werden wir der Allgemeinheit zur Verfügung stellen müssen, um zukünftig soziale Konflikte zu vermeiden, um Gesundheit in der Gesellschaft auch herstellen zu können, im Sinne von vorbeugend. Also wir können durch Daten halt bis zu 60% aller heute bekannten Krankheiten vermeiden. Stell dir das vor, du bist 60% weniger krank. Das ist irre, also wenn das alle Menschen betrifft. Und das sind Sachen, die gehen damit. Und deswegen müssen wir mit diesen Daten anders lernen umzugehen und anders denken und nicht mehr versuchen, wie eine Videothek eigentlich im Prinzip zu überlegen, wie kann ich eine Videothek heute noch auf den Stand, also mit schöneren Tüten, besseren Bezahlsystemen, geileren Covern und so weiter, sondern wie, wenn es schon Netflix gibt, weißt du, also wir müssen wirklich Shift machen und sagen, jetzt geht es eben so. Und dann fängt das an, mit den Daten Sinn zu machen, bis dahin nicht.
Dürfen wir lernen, Digitalisierung ja einfach noch anders, sinnvoller einzusetzen und ja, einfach, welchen Einfluss sie auf unser Leben haben oder Einfluss auf unser Leben hat.
Ja, zunächst mal müssen wir erkennen, dass Digitalisierung und alles das, was die Zukunft braucht, also die Zukunft kommt nicht. Ja, also die kommt nicht irgendwo her, sondern sie wird immer noch gestaltet und zwar von uns. Das ist etwas, was wir in der Industrialisierung verlernt haben. Das liegt tatsächlich daran, der Mensch hat, jeder Mensch, ab Geburt 64 Kompetenzen zur Verfügung, die er ausprägen kann. Wir lernen in unserem Bildungssystem 48 davon auszuprägen, mehr oder weniger. 16 fallen unter den Tisch. Dabei sind ein paar ganz wichtige dabei. Für die Industrialisierung wichtig ist zum Beispiel, dass wir uns gut einbinden können in Systeme und das, was das System vorgibt. Also nicht, was einzelne vertraute Menschen uns sagen, sondern was ein System vorgibt, was relativ abstrakt ist, zu befolgen. Das können Menschen naturgemäß eigentlich nicht. Das müssen sie wirklich lernen, eine Kompetenz, die sie ausprägen müssen. Natürlich wäre uns, wir möchten selber etwas entdecken und entwickeln. Und dieses selber entdecken und entwickeln, das wird uns aber abtrainiert. Das heißt, diese Kompetenz wird runtergebracht. Jetzt sind wir bei der Digitalisierung und müssen jeden Tag diese neuen kleinen vielen Möglichkeiten selber erforschen. Das heißt, wir müssen kommen aus dem Thema, dass wir in Wahrscheinlichkeiten versuchen, unser Leben zu errechnen, was wir im Industriellen tun. Das heißt, wir versuchen, alle Wahrscheinlichkeiten zu errechnen, die irgendwie unseren Ablauf stören könnten, und versuchen, die zu eliminieren. Das ist sehr aufwendig, kräftezehrend. Wir müssen uns auf die Möglichkeiten konzentrieren. Das heißt, was habe ich hier möglich liegen und was kann ich damit machen? Und dazu muss ich natürlich noch offen sein für Veränderungen. Das heißt, ich muss bereit sein, dass ich heute anders lebe als gestern, dass ich anders arbeite und so weiter. All das sind Sachen, das sind Kompetenzen. Wir versuchten in der Industrialisierung möglichst Gleichmäßigkeit zu erzielen. Jetzt versuchen wir möglichst Ungleichmäßigkeit zu erzielen, Diversität in diesem schönen Halbfremdwort mal gesprochen zu erreichen, um mehr Möglichkeiten zu erkennen und möglich zu machen. Das hast du je unterschiedlicher etwas, wenn alles gleich ist. Früher hast du ja BWL gelernt und wenn dann einer aus diesem großen Rad rausfiel da oben, dann wurde der da halt wieder durch BWL ersetzt und zwar möglichst das gleiche Lernwissen. Jetzt brauchen wir halt Erfahrungswissen, weil wir mit diesen immer wieder neuen Sachen anders umgehen müssen. Kommt uns menschlich ehrlich gesagt sehr viel näher und deswegen ist Digitalisierung auch etwas, was sehr viel menschlicher ist als das, was wir im Industriellen erlebt haben, vor allen Dingen auch, weil wir wieder eine Resonanz haben. Resonanz heißt, wir merken, was wir tun. Also früher Agrarwirtschaft, du hattest einen Kamin zu Hause, wolltest heizen, du wusstest, wenn ich heizen will, da draußen stehen zwei Bäume, die muss ich platt machen, trocknen und dann kann ich damit heizen. Habe ich das nicht gemacht, war die Hütte kalt, Familie sauer, ganz einfach. So, dann kommt Industrialisierung, das kannst du dir vorstellen wie ein großes Heizkraftwerk. Da wusstest du nicht, wo die Wärme herkommt. Atom, Kohle, was passiert mit der Natur? Du kriegst es einfach nicht mit. Du gibst nur noch jemandem Geld und kriegst dafür Wärme. Also null Resonanz. Menschen brauchen aber Resonanz, um sich in der Umwelt wohlzufühlen. Wenn sie keine Resonanz haben, fühlen sie sich entgrenzt. Typischer Fall in der industriellen Welt. Viele Psychologen leben davon. Und jetzt kommt das Digitale. Da sehen wir zwar nicht unbedingt den Baum, wir haben wahrscheinlich Solarpanels auf dem Dach, das gehört uns wieder, aber wir erkennen, da oben passiert was, das geht in mein Haus. Wenn das aber nicht mehr funktioniert, ist die Hütte nicht kalt wie früher, sondern ich habe ja ein Netzwerk. Ich bin also mit allen weltweit vernetzt und ich kriege dann Energie woanders her, muss aber selber dann dafür sorgen, dass das wieder repariert wird. Und das sind einfach so Prozesse, die uns jetzt beschäftigen.
Spannend. Trotzdem ist ja immer wieder der Tenor, dass uns Digitalisierung überfordern wird.
Ja klar, ich meine, Radio hat uns auch überfordert, Comichefte auch. Also ich bin da entspannt. Natürlich überfordert es uns immer dann, wenn Menschen sich nicht damit beschäftigen. Du musst dich positiv damit auseinandersetzen. Wenn du das negativ machst, geht es nicht. Ne? Das ist relativ einfach. Das ist so. Kann ganz einfach einen Test können wir machen mit allen, die da draußen sind. Ich kann jetzt mal überlegen. Ich stelle jetzt mal ein paar Fragen, kurz mal. Ihr antwortet mal darauf. Für euch alle mit Ja. So, soll ich eine Geschichte erzählen? Ja. Sollt ihr in dieser Geschichte drin vorkommen? Ja. Wollt ihr in dieser Geschichte maßgeblich die Welt verändern, euch selber eine bessere Lebensqualität und Wirtschaftsqualität verschaffen, wie auch anderen Menschen? Ja. Wollt ihr damit vielleicht auch darüber hinaus Probleme lösen, die es heute gibt und damit auch, ja, vielleicht nicht unbedingt berühmt werden, aber doch geachtet? Ja. Okay, so, gehen wir mal davon aus, haben alle Ja gesagt. So, jetzt kommt das Gleiche. Alle sagen bitte Nein auf die folgenden Fragen. Soll ich euch eine Geschichte erzählen? Nein. Seht ihr? Zukunft over. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich negativ mit etwas auseinandersetze, komme ich nicht weiter. Und das ist das Ding, wenn ich mich negativ, also immer diese Abwehrhaltung habe, das Digitale, dann überfordert es mich, weil es bewegt sich ja weiter. Die Möglichkeiten ziehen an mir vorbei, das merke ich auch. Wenn ich mich aber positiv damit auseinandersetze, habe ich tatsächlich die Möglichkeit, es zu gestalten, dann überfordert es mich nicht, sondern dann bin ich jeden Morgen glücklich, weil ich heute wieder 500 mehr Möglichkeiten habe als gestern. Und das ist das, wie man darauf zugehen muss. Also das ist auch so ein bisschen, haben wir im Industriellen auch verlernt, weil wir sollten ja gar nicht so viel verändern. Weil alles, was du im Industriellen veränderst, großer, runder, komplexer Prozess, verursacht Kosten. Im Digitalen ist es so, alles, was du veränderst, reduziert Kosten, weil es optimiert. Und es geht hier ganz schnell. Und in der Industriellen brauchst du halt immer diesen großen, wenn du da was veränderst, ja, das muss aber dann erstmal mit den 250 Abteilungen abgestimmt werden. Das brauchst du hier nicht mehr. Das Digitale funktioniert eben anders. Und Veränderung senkt Kosten, im Industriellen steigert es Kosten. Und das ist der große Unterschied, den wir hier noch nicht verinnerlicht haben.
Klingt sehr spannend. Insbesondere der Aspekt, dass es unseren Kompetenzen oder unserem Inneren näher kommt, die Digitalisierung als die Industrialisierung.
Absolut, sehr spannend. Das werden wir alle noch merken. Wir werden uns viel, viel wohler fühlen. Wir müssen ja auch wieder viel mehr autarke Dinge machen. Wir müssen viel mehr wieder das machen, was uns auch liegt. Und was wir auch wirklich machen wollen. Heute ist es so in der industriellen Welt, 40% der Fähigkeiten, die du hast, kannst du im Job nur einsetzen, weil 60% sind im System nicht gefragt. Im Digitalen kannst du zwischen 60-70% deiner Fähigkeiten einsetzen. Was passiert? Also die Menschen sind viel mehr dabei, viel intrinsischer motiviert, etwas zu tun, weil es viel mehr mit ihnen zu tun hat. Das ist unglaublich. Also wenn du das einmal erlebt hast, wie solche Prozesse wirklich funktionieren, dann wirst du sagen, ey, Gott sei Dank ist das industrielle Zeitalter seit 11 Jahren rüber hier. Das braucht Zeit.
Aus deinem Mund klingt es wirklich so, die Angst vor der Digitalisierung, die man immer mal wieder hört und spürt, braucht es nicht. Und das klingt so logisch aus deinem Mund.
Das ist so, als wenn du Angst vor dem Leben hättest. Weißt du, das ist einfach scheiße, wenn du lebst und hast Angst davor. Das macht keinen Sinn.
Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Deutschland gilt ja in der Digitalisierung eher so ein bisschen abgeschlagen, Jahre hinter den Spitzenreitern. Sind wir wirklich so schlecht wie unser Ruf?
Ja, klar, wenn wir das wollen. Wenn wir das wollen, ist das so. Das ist das Gleiche wie gerade mit dem Experiment mit den Fragen. In dem Moment, wo wir sagen, nein, ich mache das nicht und wir wollen das alles nicht und wir versuchen das alles irgendwie so zu lassen, wie das ist, dann sind wir wirklich schlecht. Wenn wir allerdings uns damit beschäftigen, dann merken wir relativ schnell, ups, da passiert ja was. Ich meine, wir haben es jetzt hier gerade mit BioNTech geschafft. Da gibt es jetzt also diesen Impfstoff und der kam aus Deutschland. Die Forschung ist seit 2002 an dem Zeug und nicht nur dort, auch an anderen Stellen auf der Welt. Und jetzt wissen sie also genau, wie es funktioniert. Dabei hat uns noch zwei Entwicklungen geholfen. CRISPR-Gensequenzierung, das war 2002 noch nicht so. Und jetzt haben wir das aber im Griff. Jetzt können wir das also... Wir können jetzt Medizin für Menschen entwickeln. Nicht? Dann haben wir das mit Wirecard ja mal so ein bisschen probiert mit der großen Welt hier. Das war zu schön, um wahr zu sein. Und dann haben ja ein paar Leute auch echt die Finger offensichtlich tief drin und es hat irgendwie nicht funktioniert. Aber ich habe das vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Wir sind die Meister darin, Prozesse ethisch in der Gesellschaft zu verankern. Damit haben wir angefangen. Das haben wir noch nicht optimal umgesetzt. Können wir auch gar nicht nach den paar Jahren, wo wir das jetzt irgendwie haben. Wir haben gerade mal die Technik begriffen. Also im Moment ist es so, wir haben das Auto erfunden, aber noch keine Verkehrsregeln. Jetzt merken wir, oh geil, ich kann hier mit 250 Kilometern in der Stunde am Kudamm vorbeirauschen. Machen ja leider auch einige. Aber es ist halt irgendwie blöd. Und abgesehen davon, dass man es heute nicht darf, weil wir haben ja Verkehrsregeln, ne? Man dürfte es, wäre noch blöder. So. Diese ganzen Regeln, die müssen wir jetzt erstmal finden, damit dieses Digitale zu unserer Gesellschaft, zu unserer Menschheit passt. Und was wir aus allen großen Umstellungsprozessen wissen an Technik, wird immer so 80% mehr erfunden, als hinterher wirklich umgesetzt wird. Also da sind Dinge dabei, ich meine, guck dir diese ganzen Zukunftsausstellungen, die es gab in den 70er Jahren, was da für tolle Autos und so weiter, fliegende Autos und was nicht alles gezeigt wurde. Alle Menschen haben schon gesagt, yay, jetzt kommt's. Oh, das mit den Flugtaxen scheint jetzt etwas solider zu sein, aber nichtsdestotrotz, wir sind dabei, den Anschluss wiederzufinden. Wir müssen halt ein bisschen anders denken lernen. Ich bin froh, dass wir jetzt einen Regierungsshift haben. Ich weiß nicht, was die Neuen jetzt machen. Wir müssen auf jeden Fall andere Sachen probieren. Da werden viele Fehler bei passieren, weil auch noch ein paar sehr junge, unerfahrene Leute dabei sind. Da bin ich aber froh drum, weil die noch nicht so tief in diesem ganzen Desaster drinstecken, was wir bisher hatten. Weil es zu wissen, wie es geht und dann so zu versuchen, weiterzumachen, ist im Moment das Falscheste, was wir machen können, wenn sich 80% von den Möglichkeiten, die wir haben, ändern. Also das heißt, ich brauche Leute, die sich jetzt trauen, was auszuprobieren. Da sehe ich im Moment eigentlich ganz gute Perspektiven. Ich sehe das auch bei vielen Unternehmen, auch bei vielen größeren Unternehmen, mit denen ich rede. Die haben so langsam aber sicher alle das erkannt, auch die Regionen, auch die politischen. Übrigens am meisten auf der Ebene der mittleren politischen Ebene, so Bürgermeister, Landräte und so weiter. Das wird auch zukünftig die wichtigste politische Ebene sein, weil da ist der Kontakt zu den Menschen noch am meisten. Also darüber hast du so viel Gesetzgebung und so weiter. Gesetze kannst du auch mit künstlicher Intelligenz übrigens heute schon ganz gut machen. Da sagst du halt, welche ethischen Voraussetzungen du haben willst. Sowas wie weiß nicht, Menschen mit wenig Geld sollen halt besser gestellt werden, viel Geld nicht von Investitionen abgehalten werden. Nach 10 Sekunden hast du 3 Vorschläge aus der künstlichen Intelligenz und musst die dann nur noch überprüfen, passen sie zu deinem Weltbild. Das geht viel schneller, als wenn du den ganzen Quark von vornherein. Die sind übrigens auch gleich alle Gesetzestexte mit allen anderen europäischen Gesetzestexten abgeglichen, ob da irgendwelche Steuervorteile oder weiß ich was entsteht. Das geht heute schon und das kann man machen. Und deswegen wird also auf die politische Ebene auch hier auf diesen, ich sag mal, mittleren Ebenen sehr, sehr wichtig werden. Und wenn wir das alles so ein bisschen verstanden haben, dann brauchen wir wirklich keine Angst zu haben und dann sind wir auch nicht weiter hinten, sondern dann hat Deutschland die Möglichkeit, Zukunft zu gestalten. Wir müssen es dann nur auch zulassen. Das ist das, was meistens nicht passiert. Ein Beispiel noch, ich stand in einem großen deutschen Verlag in Hamburg und da sagt sie mir irgendwie, die Vorständin, pass mal auf, Freund, hier ist irgendwie ein super Coworking Space, da arbeitet aber keiner drin. Ich sage, ja, das sehe ich auch. Was hat denn der gekostet? Naja, das war eine zweistellige Millionensumme. Ich sage, habt ihr auch die Strukturen geändert? Ich sage, die Profit Center abgeschafft zum Beispiel. Ich meine, wenn hier Leute für ihr Profit Center vergütet werden und dann mit anderen kollaborieren und quasi dann hier vielleicht für dieses Profit Center arbeiten und die haben mehr Gewinn, aber er hat nichts davon, warum sollte dieser Mensch das tun? Das heißt, ihr müsst die gesamten Strukturen bei euch überprüfen, ob die auch kollaborativ tauglich sind für das, was ihr hier wollt. Ja, das haben sie dann angefangen, das wird noch ein bisschen dauern, aber das ist so ein Erkenntnisprozess. Und wenn du das hast, dann kommst du erstaunlicherweise schnell dahin, dass selbst große Konzerne sich den industriellen Möglichkeiten anpassen können, was sie selber nicht für möglich gehalten haben. Regionen auch. Alle.
Also der Wandel ist schnell möglich, wenn wir mit einem anderen Blick vielleicht sogar draufgehen.
Du sagst es, du musst ja nur umdenken. Du musst ja bloß verstehen, wie die Grundprinzipien jetzt funktionieren. Und dann musst du halt überlegen, wie kriege ich die Leute bei mir in der Organisation motiviert. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am besten funktioniert es über eigene Erfahrungen. Kann man alles machen. Aber dann geht das tatsächlich relativ schnell. Aber es muss jemand wollen. Ohne dass Menschen etwas wollen, geht es nicht. Dazu müssen sie wissen, was möglich ist, weil sonst wollen sie es nicht, wenn sie nicht wissen, was möglich ist. Und deshalb laufe ich da draußen rum, erzähle, was möglich ist. Ich hoffe, dass dann ganz viele Menschen wollen und dass wir dann darüber reden, wie. So, und dann haben wir es im Sack.
Ich wollte es gerade aufgreifen. Also deine Worte bisher, ich bin mehr als überzeugt und ich glaube, dass Skeptiker mit Sicherheit schon mal einmal mehr drüber nachdenken, damit das Wollen kommen kann. Was sind die Trends für die nächsten Jahrzehnte in dem Bereich?
Mein Gott, ich bin doch kein Zukunftsforscher, ich bin auch bloß ein einfacher Futurologe. Ich weiß doch nur, was heute passiert. Nein, also wir können sehen, wir werden von diesen zentralen in polyzentrale Strukturen kommen. Wir werden immer mehr von prozessorientiertem Handeln in ethisch orientiertes Handeln kommen, weil die Prozesse werden automatisiert. Die müssen aber nach ethischen Richtlinien automatisiert werden. Wir hatten das Algorithmen TÜV und so weiter. Und wir werden, zumindest in Europa, die Großstädte nicht mehr in der Form brauchen wie heute. Das heißt, wir können wieder überall lokale Wertschöpfung betreiben. Ich meine, stell dir vor, hier der Pullover, der ist zum Beispiel aus Kopenhagen. Die Schafe stehen vor den Türen von Kopenhagen. Die Wolle wird in Kopenhagen gesponnen, verwebt und dann machen die an einer Maschine, die kostet heute nur noch irgendwie was um die 25.000 Euro. Hätte vor 10 Jahren noch das Zehnfache gekostet, wahrscheinlich auch vor 5 Jahren. Da macht er jetzt 800 Pullover am Tag draus, die maßgeschneidert sind. Maßgeschneidert, weil der Maschine ist das egal, ob sie es maßgeschneidert macht oder nicht. Kostet 75 Euro das Ding, also wie jeder andere Markenpulli auch. Hält jetzt, weiß ich, keine Ahnung, wie alt ist der? 4 Jahre oder sowas, keine Ahnung, 3 Jahre.
Sieht aus wie neu.
Naja, fast. Also so ein, zwei stellen sich gerade, aber wir haben gutes Licht hier. So. Und das sind einfach Sachen, die gehen heute. Das heißt, und das ist ganz wichtig, Globalisierung verändert sich. Wir kommen weg von diesem, ich denke an einem Ort, produziere weltweit und distribuiere den wild durch die Gegend, hinzu, ich denke weltweit, also nutze das Know-how, was weltweit vorhanden ist und habe möglichst lange lokale Wertschöpfungsketten. Damit kriege ich die lokale Wertschöpfung, die ja früher aus den kleinen Dörfern in die Städte, dann in die Großstädte und dann nach Amerika und Asien abgewandert ist, wieder zurück. Weil ich kann nämlich auch ein großes Möbelhaus machen, das. Die stellen jetzt Regale wieder bei lokalen Tischlern her. Die Maschinen kosten um die 40.000 bis 60.000 Euro. Und die müssen die jetzt nicht mehr in Asien produzieren, wo die zurzeit alle herkommen, sondern es gibt in Potsdam und in Exeter 2 Teststationen dafür, da machen das lokale Tischler. Die haben so eine Maschine da stehen, die können also weltweit dieses Regalsystem an jedem Ort in der gleichen Qualität bauen. Und zwar aus Abfällen, die in Schreinereien vor Ort auch anfallen. Das heißt, du gehst dann nächstes Mal hin und dann kommt dann hier dein Regal eben, wenn du in Potsdam wohnst, aus Potsdam, wenn du in Berlin-Köpenick wohnst, aus Berlin-Köpenick, so fertig. Und von einem Tischler deiner Wahl. Und du kannst sogar noch hingehen und kannst sagen, ich weiß nicht, es gibt übrigens diesen Regalwand-Koeffizienten, den für ein großes schwedisches Möbelhaus für Deutschen mal ausgerechnet hat. Da ist immer 17,2 oder 8,2 Zentimeter zu viel oder zu wenig Platz an der Wand, damit das Regal genau passt. So, jetzt gehst du also zu deinem Tischler vor Ort und sagst, ich brauche das Ding halt 8,2 Zentimeter breiter, damit das genau an die Wand passt. Ende. Und dann passt das genau an die Wand. Und das sind Sachen, die gehen jetzt. Das heißt, wir kommen aus dieser Massenfertigung komplett raus. Es wird wieder viel individueller. ohne aber dabei, dass es teurer wird. Und dass die Wertschöpfung halt wieder lokal stattfindet, denn wenn du das natürlich lokal deinem Tischler gibst, der gibt es dann wieder einem anderen Betrieb vor Ort, der gibt es wieder einen Betrieb vor Ort, dann hast du eine lokale Wertsteigerung deines Euros vor Ort. Was anderes, als wenn du das Geld nach Asien schiebst, dann ist es erstmal weg aus dem System. Und das sind Prozesse, die die Gesellschaft in den nächsten Jahren maßgeblich verändern werden.
Würdest du also sagen, dass wir im Zusammenhang mit Digitalisierung weniger über Technologie sprechen, sondern vielleicht Begriffe wie Wachstum, Sicherheit, Kontrolle, Kooperation neu definieren müssten?
Definitiv. Und wir müssen uns da auch wirklich mehr Gedanken drüber machen als über die Technologie. Denn im Gegensatz zu Jules Verne aus der Zeit kommen wir vom Denken her immer noch. Da denken wir immer, also ich habe eine Vision, jetzt muss ich erstmal eine Technik erfinden. Der musste damals die Mondrakete erfinden, hat er nicht mehr mitgekriegt, hat 100 Jahre gedauert. Und ganz ehrlich, heute ist das andersrum. Wir haben 2,3 Milliarden Mal mehr Technologie als Vision. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich eine Vision habe, dass es dazu eine Technologie gibt, ist sehr, sehr hoch. Oder eine, die ich noch kurz ein bisschen weiterentwickeln muss. Kurz kann auch mal 10 Jahre dauern, ne? Das kommt drauf dran. Aber das ist richtig. Und deshalb müssen wir uns mehr Gedanken darüber machen, was wollen wir, wie wollen wir Gesellschaft definieren, wie wollen wir, ich meine, guck dir das doch mal an, das, wie wir heute leben, ist doch echt nicht normal. Ich meine, wir leben für ein System, wir leben nicht für die Menschheit, nicht für unsere Familie, wir leben für ein industrielles System. Menschen werden in Unternehmen angehalten, für Excel-Sheets, die unten rechts eine schwarze Zahl haben sollen, sich einzusetzen. Wie skurril ist das denn? Ich habe es mit Unternehmensberatungen zu tun. Eine von diesen großen Unternehmensberatungen hat mir in einer Diskussion mal gesagt, passen Sie mal auf, Herr Tinius, was nicht in ein Excel-Sheet passt, ist nicht existent. Ich denke, wow, du hast aber Nietzsche gefrühstückt oder so. Ja, also das ist irgendwie so, ich meine, das ist doch Bullshit, was wir machen. Das ist vielleicht gesellschaftlich akzeptiert, gesellschaftlich normal, aber menschlich normal ist das nicht. Und da müssen wir uns erstmal wieder klar werden, was eigentlich menschlich normal ist. Und wo wir leben wollen, müssen wir noch in Städten leben? Nein, müssen wir nicht, weil wir können ja, wie gerade gesagt, lokale Wertschöpfung ist überall möglich. Ich kann auch wieder auf dem Land wohnen, ich kann auch wieder da glücklich werden, Geld verdienen. So, das geht. Also darf ich das auch hinterfragen. Wir machen das heute nicht, weil wir immer denken, ja, wenn, dann muss ich in die Stadt gehen, dann muss ich halt Geld verdienen. Das war immer so. Und ist aber nicht. Ich habe die Freiheit, das selber zu denken. Und diese Freiheit, das selber zu denken, haben wir im industriellen Kompetenzen auch nicht gelernt, weil selber denken heißt immer, du machst was, was nicht im System ist. Das heißt, es kostet. Also halt die Klappe. Und das ist etwas, was wir jetzt wieder umkehren. Und deshalb das Neudenken, das ist über Hase und Igel, die Technologie ist schon da. Wir müssen sie jetzt nur noch richtig anwenden.
Das klingt nach einem optimistischen Blick auf die Zukunft.
Ey, wenn ich morgens aufstehe und bin pessimistisch, bin ich bekloppt. Also ganz ehrlich, ja, also ich will doch was vom Tag haben.
Wenn wir uns aber auch so wirklich die Zukunft der Menschheit anschauen, für unsere Gesellschaft, wird die Digitalisierung uns was Positives bringen?
Natürlich wird sie uns was Positives bringen. Das merken wir heute auch schon, weil wir ganz, ganz viele Kinder in Indien zum Beispiel über die Tara Heart Foundation, über Smartphones dazu bekommen, dass sie Bildung haben. Gerade Mädchen, dass sie Bildung haben, dass dadurch die ungewollten Schwangerschaften um 50-60% zurückgeben, weil sie die Bildung haben, weil sie dadurch jetzt viel besser für sich eine Perspektive aufbauen können. Und all diese Sachen passieren. Und wir kommen auch das Thema Ernährung wird ja dann immer geholt und wir werden, und wenn die erstmal alle Fleisch essen wollen, mal gucken, ob die überhaupt alle Fleisch essen wollen. Das steht auch noch immer auf dem anderen Blatt. Aber auch die regenerative Landwirtschaft, das heißt also eine Landwirtschaft, die mit humusbasierten Böden wiederarbeitet. Das heißt, man pflügt nicht mehr, sondern man macht direkt Aussaaten. Dann stehen da Kühe drauf rum, die, Entschuldigung, Video, kacken da halt auch drauf. Das ist aber Teil des Prinzips. Und so, jetzt wissen wir aber auch zum Beispiel, wir können halt den Kühen eine Kammer um den Hals machen und wir wissen genau, was sie essen. Welche Kräuter. Wir wissen, wie das Fleisch ist. Wir wissen daraufhin, die Kosmetikindustrie ist wahnsinnig scharf auf die Daten, weil die können nämlich dann damit Kosmetik entwickeln für Menschen, die halt Fleisch essen, viel Fleisch essen und welche, die weniger Fleisch essen. Die haben nämlich eine andere Haut. Und das kann man halt dann, aber jetzt mal wirklich, liebe Kosmetikindustrie, nicht mit irgendwie so Quatsch-Aufblähdingern da, sondern mit einfach schönen Daten und mit schönen Präparaten kann man dann tatsächlich was machen. Und das funktioniert alles. Und wir auch, guck mal, autonomes Fahren. Da sind ja gerade von diesem großen amerikanischen Autobauer, dessen Name Tesla wir jetzt nicht sagen wollen, die haben ja alle eine Kamera da drin. Und autonomes Fahren heißt, die müssen erkennen können, ob ein Mensch sich schnell in kurzer Zeit bewegen wird, also in der nahen Zukunft, oder langsam, wird er nach links sich bewegen oder nach rechts. Er muss eigentlich genau das erkennen, was ein Fußballtorwart beim Elfmeter erkennen muss. Ja? Nur sicher. So, das können die auch. Die können alleine anhand der Körperhaltung, wir hatten das ja vorhin schon mit Gesicht entsperren und Krankheiten erkennen, können die zum Beispiel erkennen, ob Menschen glücklich sind oder nicht. Das heißt, die Dinger fahren durch die Stadt, machen also Fotos, nicht von Menschen, aber von deren Kontur und sehen, in welchem Stadtteil sind Menschen glücklich. Dann können die Rückschlüsse auf die Architektur ziehen. Dann sehen die also, okay, wenn es grüner ist und da schönere Architektur, sind die Menschen glücklicher. Da wird jetzt jeder sagen, ja, das weiß ich heute auch schon, Tineus, halt die Klappe. Dann sage ich ihm, ja, aber heute habe ich eine konkrete Zahl und ich kann genau ausrechnen, wie viel Grün plus wie viel schöne Architektur mir wie viel Sozialausgaben spart, damit es den Menschen besser geht. Das heißt, kann ich mehr Sozialausgaben einsparen, dadurch, dass ich es grüner mache? Ja, kann ich, hat Barcelona bewiesen. Und das sind einfach Sachen, die gehen heute. Und dadurch bekommst du einen ganz anderen Blick auf das Leben. Weil du nämlich auf einmal feststellst, es geht nicht nur hier um Wirtschaft, sondern es geht darum, ich kann hier ganz andere Kostenfaktoren geltend machen. Und sowas kannst du zum Beispiel erkennen. Und davon gibt es also Millionen an Beispielen. Und wenn du da jetzt anfängst, das mal umzusetzen, dann bekommst du richtig Spaß.
Spaß hätte ich, das Interview jetzt noch Stunden weiterzuführen, um mir die Beispiele anzuhören.
Ja, wie viel Speicherkarten habt ihr noch da, so, wenn ich mal so an die Technik fragen darf?
Nein, Tineus, ich bedanke mich von Herzen für dieses optimistische, freudige und spannende Interview. Und ich werde morgens aufwachen mit einem anderen Blick auf die Zukunft. Dankeschön.
Und gestalte sie bitte, gestalte sie, Steffi. Das kannst du und du wirst es machen können wie Milliarden anderer Menschen auf dieser Welt. Und wenn wir das alle positiv machen, das ist ja das Schöne, nicht? Wenn alle an positiv, ne, polyzentrale Strukturen, autonom, aber positiv dran arbeiten, wird es halt besser. Das ist unvermeidbar.
Was für ein großartiges Schlusswort.
Danke dir für das schöne Interview, Steffi.
Dankeschön.
Thank you.